Der erste Vortrag dazu ist von Aaron. Aaron ist Auszubildender in der Fachinformatik. Und nach dem, was ich so von anderen Auszubildenden in dem Bereich gehört habe, ist, man hat sehr viel Zeit, sich mit privaten Projekten zu befassen, weil viele von den Veranstaltungen doch eher langweilig sind. Ich gehe mal einfach davon aus, dass das auch eine der Motivationen war, sich hier mit diesem Projekt zu befassen. Was ihr vielleicht denken würdet vom Titel Junohost heißt, ich habe gelernt, es heißt Why You Know Host. Und diese Frage, ja, die kann uns vielleicht Aaron erläutern. Why You Know Host? Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein und genau, habe heute das Tool Why You Know Host mitgebracht. Ich habe das Tool entdeckt, als ich mich so ein bisschen mit Datensammeln und Google auseinandergesetzt habe und dann gelernt habe, oh, da ist ja, werden meine Daten gesammelt und dann wird mir personalisierte Werbung angezeigt und dann dachte ich so, okay, es muss doch auch möglich sein, meine eigenen Dienste zu betreiben. Dann bin ich auf Why You Know Host gestoßen. Es ist also ein Betriebssystem, was das Self-Hosting demokratisiert. Es ist für Menschen gedacht, die auch vielleicht einfach nur mal das Internet ausprobieren möchten oder auch zu anderen Anbietern sagen möchten, hey, geht mal raus aus meiner Cloud, das ist mein Bereich. Und genau. Ich werde jetzt ein bisschen zu Junohost allgemein was sagen, bevor ich dann in der Live-Demo ein paar Funktionen zeige und wie das Ganze im Backend aussieht. Nochmal, also Why Junohost zielt auf die einfachste Verwaltung eines Servers ab. Es möchte sicherstellen, zuverlässig, sicher, ethisch, einwandfrei und leichtgewichtig zu sein. Ist ein Copyleftet Libre Software Projekt, also freie Software, was von Menschen verwaltet und gemanagt wird, die aus Freiwilligkeit daran arbeiten. Und es basiert technisch gesehen auf Debian, GNU Linux und kann auf vielen verschiedenen Arten von Hardware installiert werden. Zu dem Projekt an sich kam es 2012 aus folgender Situation. Scheiße, ich bin zu faul, um meinen Mail-Server neu zu konfigurieren. Boyd, wie hast du deinen kleinen Server mit LDAP zum Laufen gebracht? Dann war alles, was benötigt wurde, eine Administrationsoberfläche für Boyd Server, um etwas nutzbar zu machen. Also entschied sich Cloud, eine zu entwickeln. Nachdem dann einige Konfigurationen automatisiert wurden und einige Webanwendungen paketisiert wurden, gab es dann schließlich Why You Know Host in der ersten Version. Und hier könnt ihr auch noch sehen, dass Meme, Dude, Why You Know Host. Warum hostest du dich nicht selber? Was ist Junohost nicht? Wie schon anfangs erwähnt, ist es nicht für super große Projekte gedacht, sondern eher vielleicht für kleine Vereine, für auch den Heimserver oder für die Familie, wenn irgendwelche Dienste bereitgestellt werden sollen. Und das alles auf eine ziemlich leichte Art und Weise. Genau, es ist eben nicht optimiert für Hunderte oder gar Tausende oder Millionen Benutzern gleichzeitig. So, dann würde ich jetzt direkt auch schon zu der Live-Demo übergehen. Und zwar haben wir zwei verschiedene Ansichten. Ich bin jetzt hier auf dem Demo-Server von whyunohost.org und kann hier in der Benutzeroberfläche verschiedene Kacheln sehen, in der sich verschiedene Anwendungen befinden. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Serks, die Meta-Suchmaschine, die die Suchanfragen von verschiedenen anderen Suchmaschinen abgreift, aber dann die Tracker oder die Werbung verhindert oder blockt im Prinzip. Ansonsten haben wir hier auch noch WordPress installiert, was es natürlich ermöglicht, um eine eigene Webseite zu betreiben. Dann haben wir auch noch Nextcloud installiert und Hextris ist ein Spiel. Meine Idee war es jetzt so ein bisschen hier, das Frontend zu zeigen, also wie die Kacheln aussehen, was die verschiedenen Anwendungen dahinter verbergen und dann auch, wie das Ganze administriert werden kann. Und das sieht dann so aus. So ist im Prinzip das Backend. Wir sehen hier verschiedene Reiter, zum einen Konten, Domänen, Applikationen, System aktualisieren, Werkzeuge, Diagnose und Datensicherung. Es ist also alles ziemlich minimalistisch und übersichtlich gehalten und würde jetzt auf jeden einzelnen Punkt ein bisschen eingehen. Also in dem Reiter Konten verstecken sich natürlich die verschiedenen User Okay, jetzt muss ich hier mich noch mal kurz einloggen in den Demo-Server. Dann haben wir hier den Admin-User, den Demo-User und könnten natürlich hier ein neues Konto erstellen, ein neuer User. Weiter geht es mit verschiedenen Domänen, also Domains. Hier sehen wir die Domain demo.junohost.org installiert und wir können jetzt auch, wenn wir eine Domäne gekauft haben von einem verschiedenen Anbieter, könnte ich hier sagen, okay, ich habe schon eine Domäne, gebe hier meine Domäne ein, füge die hinzu und kann dann darauf meine Applikation installieren. Darauf würde ich jetzt ein bisschen eingehen, weil das ein ziemlich spannender Punkt ist, wo sich all die verschiedenen Anwendungen verbergen von Junohost. Wir sehen also hier nochmal die Anwendungen, die wir in den Kacheln gesehen haben. Genau, unter anderem auch Nextcloud. Und so sieht das im Backend aus. Wenn wir jetzt auf so eine Anwendung draufgehen, wie zum Beispiel Nextcloud, dann sieht das Ganze so aus. Wir haben eine Übersicht. Das ist jetzt wirklich Live-Demo und auch wenn es jetzt ein bisschen ladet, dann ist es so. Wir können hier rechts oben auswählen, okay, wir möchten das deinstallieren. Wir können diese App öffnen auf dem grünen Reiter. Wir sehen hier noch ein paar Informationen, in welcher Version das Ganze installiert ist, für was Nextcloud gedacht ist, was es für eine Alternative bietet, zum Beispiel für Apple iCloud, Dropbox, Google Apps und so weiter. Und wir können auch hier dann die Domain sehen, nämlich die ist jetzt installiert auf demo.junohost.org/nextcloud. Das können wir dann hier natürlich auch super einfach ändern und wir können das auch als Standard setzen, dass zum Beispiel dass die Hauptdomäne ist. Genau, hier unten sehen wir noch Links, und zwar die Lizenzen, die offizielle Website, das Git-Repository und auch das Junohost-Forum, in dem darüber geredet wird, okay, gibt es noch irgendwelche Schwachstellen, gibt es noch irgendwelche Fehler, die gefixt werden müssen. Genau. Dann würde ich jetzt aber eigentlich mal direkt zeigen, was es alles für Applikationen gibt. Und zwar, wenn ich hier jetzt auf Installieren klicke, dann habe ich verschiedene Kategorien, die gezeigt werden. Und zwar haben wir Synchronisation, Publishing, Kommunikation, Office, Productivity Management und so weiter und so weiter. Und würde jetzt einfach mal auf Synchronisation gehen und kann hier nochmal sehen, aha, wir haben hier verschiedene Anwendungen, die verschiedene Dienste bereitstellen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich Luffy installieren möchte, Luffy ist ein Tool, was es mir ermöglicht, Dateien mit anderen Menschen zu teilen auf eine verschlüsselte Art und Weise. Dann könnte ich hier die Demo ausprobieren und hier habe ich meine Installationsparameter, wo ich dann ein Label setzen kann. Ich kann die Domäne, die ich im Vorhinein konfiguriert habe, auswählen und sagen, okay, ich möchte jetzt Luffy installieren auf luffy.junohost.org. Dann genau, würde ich, wenn das die Hauptdomäne sein soll von Luffy, würde ich einfach den URL-Pfad slash machen und kann hier noch bestimmen, okay, wer soll denn überhaupt Zugriff bekommen auf Junohost und kann hier auswählen, okay, soll das nur der Admin die Zugriffsrechte haben oder sollen alle Menschen darauf Zugriff haben, die die Seite aufrufen. Und dann kann ich hier noch meine LDAP-Konfiguration einstellen. Dann würde ich einfach nur Click and Play drücken und es wird installiert und ich hätte meine Luffy-Instanz mit ein paar Mausklicks installiert. Es ist also, wie ihr schon sehen könnt, eher weniger gedacht für Menschen, die gerne am Terminal arbeiten, die irgendwie ja, auf der Kommandozeile rumspringen und von da ihre Dienste installieren, sondern einfach für Menschen, die vielleicht überhaupt keine Ahnung haben oder halt weniger Ahnung haben, aber vielleicht so ein bisschen lernen möchten, okay, und eine einfache Oberfläche haben möchten, um den Einstieg so leicht wie möglich zu machen. Es gibt ja verschiedene Menschen, die aus ganz anderen Kontexten kommen und vielleicht sich mit der Kommandozeile unwohl fühlen und für die könnte es auch einfach ein Tool sein. Dann können wir noch weiterschauen, was wir denn alles für Applikationen haben. Zurzeit ist ja gerade aktuell das Fediverse ganz interessant. Da gibt es zum Beispiel auch verschiedene Netzwerke, die vorhanden sind, wie zum Beispiel Mastodon oder auch Friendica oder auch PixelFed, was jeweils Alternativen sind für Facebook, für Instagram, für Twitter und Co. oder mittlerweile X. Und ich kann mir hier einfach mein Mastodon auswählen, dann wieder meine Domäne einstellen, wer dann wieder Zugriff haben soll auf die Mastodon-Instanz. Genau, soll die Applikation für Gäste sichtbar sein. Und hier noch meine Sprache einstellen und den Administrator oder die Administratorin bestimmen. Und wieder über Installieren Click and Play. Und ich habe eine eigene Mastodon-Instanz. Genau, ich persönlich habe so mit JunoHost betreibe ich ein paar kleine Dienste. Darauf werde ich später noch eingehen. Ich möchte jetzt noch ein paar andere Small Utilities, also andere Möglichkeiten zeigen, andere Möglichkeiten, andere Applikationen. Zum Beispiel haben wir einen Übersetzungsdienst, den ich hier selbst hosten kann. Ich kann auch ein Webinterface für QR-Codes-Generierung installieren. Ich kann auch meine eigene Suchmaschine betreiben. Und das finde ich auch das Schöne daran, dass die Schwelle immer leichter wird für Menschen. Anstatt sich abhängig zu machen von Google oder von anderen großen kommerziellen Internetdienstanbietern, kann ich brauche nur einen Server und installiere JunoHost darauf, brauche meine Domäne und dann kann ich meine eigenen Dienste betreiben. Was haben wir denn noch? Wir haben auch JC, was auch eine Suchmaschine ist. Genau, dann würde ich mal noch in anderen Applikationen schauen, Produktivität und Management. Hier haben wir Zivi CRM oder auch, was kenne ich denn noch hier? Ein Kanban-Tool, das kenne ich, ist mir zum Beispiel bekannt. Viele natürlich kenne ich auch nicht, viele sind vielleicht auch nur kleine Anwendungen. Es gibt auch Spiele, die ich installieren kann. Und genau, auch selbst IoT oder Webanwendungen im Bereich von IoT, zum Beispiel Node-RED hatten wir in unserer Berufsschule mal eine Praktikumswoche, wo wir Node-RED benutzt haben, kann ich hier einfach über Click and Play installieren. Genau, dann würde ich aber jetzt mal weiterschauen. Und zwar, was ist mit Updates? Wenn es neue Releases gibt von JunoHost an sich oder von der Anwendung, zum Beispiel eine neue Mastodon-Version, gehe ich auf System aktualisieren, dann wird nach Updates gesucht in den Repositories von JunoHost und dann wird mir die neue Version angezeigt. In dem Fall zum Beispiel drei Anwendungen, Shell in a Box, Tiny RSS oder WordPress. Und ich würde auf Aktualisieren klicken und dann wird die Anwendung aktualisiert. Dann haben wir noch verschiedene Werkzeuge, wie zum Beispiel die Logs, die ich hier mir anschauen kann. Genau, was zum Beispiel gerade passiert ist, dass ein Backup gemacht wird, darauf gehe ich gleich noch ein. Eine Migration, es gibt auch größere Migrationen, die von Debian abhängen, zum Beispiel von der Version 10 zu 11. Da gab es eine große Migration, da bin ich dann auf Migration gegangen und habe es einfach geupdatet. Wir sehen hier die verschiedenen Dienste, die laufen, zum Beispiel für Nextcloud PHP natürlich. Sehen wir hier, dass die seit 15 Minuten in Betrieb sind und ich kann auch hier meine Services dann neu starten. Dann haben wir auch noch die Firewall, die auch darüber gemanagt werden kann, über die grafische Oberfläche. Sehe ich hier die verschiedenen Ports, die geöffnet sind. Das ist jetzt vom Demo-Server, die dann einfach für die verschiedenen Dienste wichtig sind. Zum Beispiel den Port 22 für SSH natürlich, 443 HTTPS, genau. Dann geht es auch schon weiter mit Diagnose. Und Diagnose finde ich ein sehr wichtiges Tool, um auch besser Fehler zu erkennen, um zu verstehen, okay, ich muss zum Beispiel, wenn ich meine Domäne habe, natürlich die DNS-Konfiguration einstellen. Und in der Diagnose, die auch automatisiert dann durchgeführt wird, werden verschiedene Checks gemacht, die dann mir anzeigen, okay, zum Beispiel musst du noch einen MX-Record hinzufügen oder ein, wenn du den Server migriert hast, von dann dein A-Record einstellen. Genau, und hier haben wir verschiedene Reiter, die wir sehen können. Zum Beispiel hier DNS-Einträge. Dann können wir hier sehen, einige DNS-Einträge für die Domäne fehlen oder sind nicht korrekt. Der folgende DNS-Eintrag scheint nicht den empfohlenen Einstellungen zu entsprechen. Vom Typ AAA, also für IPv6. Name Demo und der aktuelle Wert ist der da und der erwartete Wert ist None. Natürlich sind das jetzt falsche Empfehlungen, aber als ich meinen Server migriert habe, war das sehr wertvoll, um meine meine DNS-Einträge zu aktualisieren. Internet-Konnektivität sehen wir hier noch. Geöffnete Ports, also wie gesagt, das ist nur ein Demo-Server, das heißt, hier sind noch einige Fehlkonfigurationen vorhanden. Es soll aber nur einen Überblick geben über, genau, wie WhyUnoHost funktioniert und wie das Ganze aussieht. Genau, der Dienstestatus, hier ob alle Dienste laufen, die Systemressourcen, ob auch genügend Speicher vorhanden ist und dann würde ich auch schon weitergehen zu dem Punkt Datensicherung, Backups. Es gibt die Möglichkeit, Backups zu machen. Es wird vor jedem Update einer Anwendung ein Backup gemacht, automatisiert, was dann gespeichert wird in /home/unohost/backup. Und jetzt können wir hier mal schauen, genau, es gibt auch einige Backups hier, die dann vor dem Upgrade gemacht werden. Im Fall von eines Upgrades, was dann nicht richtig funktioniert, kann ich also jederzeit wieder zurückspielen und habe meine Version von Mastodon, von WordPress, von was auch immer vor der Installation. Gut, dann in Tools kann ich auch noch Einstellungen machen für UnoHost, die ich vielleicht nur kurz zeigen möchte. Genau, Passwort ändern. Ich kann den SSH-Port ändern, was vielleicht auch noch sinnvoll ist. Meine Nginx-Einstellungen, genau, dass HTTPS standardmäßig verwendet wird. Genau. Dann E-Mail kann ich auch noch einstellen, Other, und würde jetzt eigentlich noch die Web-Administrator-Einstellung machen, wo ich die Sprache ändern kann. Und ich kann auch einen schönen Dark Mode sehen, der auch ganz cool aussieht. Ich kann den Server natürlich dann auch damit herunterfahren und neu starten. Und würde jetzt im Prinzip darauf übergehen, wieder zurück zu der PowerPoint zu gehen. Genau. Wie oder wo kann UnoHost installiert werden? UnoHost kann auf einem Raspberry Pi installiert werden. UnoHost kann auf einem normalen PC installiert werden. UnoHost kann auf einem Remote Server installiert werden, auf einem Virtual Private Server. Es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten, UnoHost zu deployen und zu benutzen. Es ist freie Software und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, da es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich daran zu beteiligen. UnoHost kann geteilt werden. Es kann an andere Menschen weitergegeben werden, die das Tool vielleicht unbedingt brauchen oder mal ausprobieren möchten. Es gibt ein Git-Repository, wo daran entwickelt werden kann, wenn es Menschen gibt, die die Skills haben. Es kann Benutzern geholfen werden. Es gibt einen Matrix-Channel, wo viele Menschen auch irgendwelche Fragen haben oder mit ihrem Problem kommen. Und es gibt immer hilfreiche Menschen, die dann weiterhelfen. Und das natürlich auch ohne irgendwie was als Gegenleistung zu verlangen. Die Dokumentation kann verbessert werden. Es kann auch in andere Sprachen noch übersetzt werden. Ich habe gesehen, auf Deutsch ist schon ziemlich viel übersetzt, aber es gibt ja noch andere Sprachen auch. Es kann getestet werden können. Es gibt zum Beispiel viele Apps, die eigentlich schon eine neuere Version haben, aber JunoHost noch eine alte Version betreibt, weil es mehr Menschen braucht, die die Anwendung für JunoHost paketieren. Genau, Pakete erstellen. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen und einfach mitzumachen. Dann würde ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit, möchte noch zum Schluss sagen, keep calm and host yourself. Natürlich macht es Sinn, irgendwie seine eigenen Dienste zu betreiben und JunoHost ist ein Tool, was das Ganze sehr, sehr, sehr vereinfacht.
Ja, vielen Dank, Aaron. Du hast deine 30 Minuten nicht mal erreicht. Also das heißt, wir haben sehr viel Zeit für Fragen. Wenn ihr Fragen hier im Saal habt, da sehe ich schon eine.
Ja, auch vielen Dank für die Einführung. Mhm. Ich habe gleich mehrere Fragen. Erstmal die Hardware-Anforderung. Du hattest auch einen Raspberry Pi erwähnt. Ich vermute mal, dass es unter einer Raspberry Pi 4 wahrscheinlich schwierig wird, oder?
Ja, ich habe es selber nicht auf einem Raspberry Pi installiert, aber wir könnten mal schauen im Forum auf der Dokumentation, was die genauen Anforderungen sind. Genau, wahrscheinlich Übersicht, Try JunoHost. Oder auf dem User Guide. Admin Guide, genau. Choose Yourself Hosting, hier. Genau, die genauen Anforderungen. Also hier ist nochmal als Zusammenfassung, wir können hier nochmal auf Deutsch wechseln. Zu Hause auf einem Ein-Platinen-Computer, das sind die Kosten. Aber jetzt konkret, also ob es jetzt ein, also ich denke, es braucht nicht ein super Anfort, also super krasse Anforderungen, ja.
Okay.
Sollte möglich sein.
Dann, was mir unter. Ja.
Halt. Also für ARM ist es, glaube ich, 512 MB RAM, was du brauchst. Und wenn du auf der Homepage bist, du hast vor uns die Varianten eingeblendet, wo das installiert werden kann. Mhm. Kannst du da nochmal kurz hinblenden?
Ja, genau.
Genau, und dann klickst du einfach auf Raspberry Pi und dann zeigt er dir unten an, was du für Anforderungen brauchst. Mhm.
Genau, Raspberry 3 oder 4. den auch. Ah ja, genau. Mit mindestens 512 Megabyte RAM.
Cool. Dann hatte ich mich gefragt, also das ist ja von der Zielgruppe her einerseits gesagt worden, das ist für Leute, die Berührungsängste vielleicht auch mit der Kommandozeile haben und andererseits bist du ja auch durch die Konfiguration gegangen und dann habe ich mich gefragt, wenn ich das Ding irgendwie an so Netz hänge, irgendwie, also und die Firewall-Einstellungen sehe und dann sehe ich sowas wie Port 22 ist offen, standardmäßig, dann weiß ich nicht, ob das zielgruppengerecht ist, weil das ist natürlich schon durchaus gefährlich, was da so, also an Konfigurationsdingen, wo man auch relativ viel Vorwissen schon trotzdem mitbringen müsste. Das widerspricht sich so ein bisschen meiner Meinung nach. Kannst du dazu was sagen?
Na, von dem, was ich weiß, genau, gibt es die Firewall-Einstellungen, aber ja, es ist natürlich zwingend, wenn es Menschen gibt, die sowas betreiben möchten, ist es natürlich ein Aufwand. Ich muss mich natürlich ein bisschen auskennen, ich muss mich informieren und mich einlesen und auch natürlich die Fähigkeiten eigentlich haben, auch um sowas einschätzen zu können, mit gerade Ports zu öffnen oder auch nicht. Deshalb kann ich eigentlich auch nicht erwarten, jetzt von meiner Mama zum Beispiel Junohost sich zu installieren und sowas zu betreiben, weil es dann auch Möglichkeiten gibt, sowas auszunutzen, genau wie du richtig gesagt hast. Deshalb, genau, ist es vielleicht ein Tool, was ein guter Einstieg ist, was aber dann natürlich auch noch Zeit und Fähigkeiten braucht, um damit bewusst umzugehen, würde ich sagen.
Ich glaube, das spielt auch in dieses allgemeine Motiv rein, dass freie Software auch oftmals halt natürlich entwickelt wird von Programmierern, weil wer sonst, ne? Mhm. Und die haben halt schon eine Vorstellung von, was zum Beispiel ein Port 22 ist. Und ich will mich jetzt auch nicht zu sehr an diesem einen Beispiel aufhängen, weil das ist natürlich sehr greifbar. Das ist ja auch so ein, ja, in gewisser Weise ein Klischee, ne, auch von freier Software, dass die halt dann kryptisch ist und nur von Entwicklern verwendet werden kann. Man muss halt das Terminal ständig für alles verwenden und sowas. Ne? Das trifft ja auch nicht immer zu. Man hat auch besonderes, manche Software, die wirklich sehr anwenderfokussiert ist, wenn man so bestimmte, sehr deutlich definierte Zielgruppe hat. Mir fällt da zum Beispiel OBS ein, oder Blender oder sowas, ne, was ja auch freie Software ist, aber halt sehr anhand den Interessen von diesen Nutzern entwickeln wird. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Aufruf, der da drin steckt, an Leute, die freie Software entwickeln, vielleicht auch gerade das aus seiner, ich will nicht sagen aktivistischen, aber aus einer aktivistischen Perspektive heraus machen, zu sagen, hier sollen das auch in Anführungszeichen normale, nicht technisch versierte Nutzer betreiben können, dass ihr auch, dass ihr vielleicht zum Beispiel mal Nutzerinterviews oder sowas macht oder mal dem Nutzer das mal vorsetzt und sagt so, also irgendwie einen Freiwilligen finden, der vielleicht sagt, ich bin jetzt nicht so qualifiziert, ich werde mal versuchen, es zu installieren, und dann setzt ihr euch daneben und macht dann halt am besten mehrere Seiten von Notizen, wo überall alles gehangen hat und so weiter. Und das wäre dann im Zweifelsfall etwas, was die Eingewickten leiten kann. Das ist dann, ja, ich kann natürlich den Leuten nicht vorschreiben, was sie für eine Motivation haben. Ne? Wenn die Motivation halt ist, ich will meine, die bestimmte Applikation, die ich haben will, da reinbauen, dann kann ich da natürlich auch nicht dagegen argumentieren. Ist ja nun mal eine Organisation von Freiwilligen, aber das wäre, glaube ich, etwas, wenn da irgendjemand vielleicht aus dem Publikum die Motivation mitnehmen kann, an der Stelle tätig zu werden, wäre das, glaube ich, etwas, wo man sehr viel wertschöpfen kann für das Projekt und für das Self-Hosting im Allgemeinen. Wir haben ja eine weitere Frage.
Ich würde nochmal auf das Thema kurz eingehen oder dich fragen wollen, inwieweit jetzt geführte Touren für den Admin dann halt solche Sachen vielleicht im Vorfeld schon ein bisschen aufdröseln, inwieweit man dann eben halt bei Benutzern die Passwortstärke entsprechend anpasst oder dann eben solche Dinge mit einbaut, Fail-to-Ban, um zu sagen, okay, ich tue jetzt ständige Login-Versuche über SSH dann halt an der Stelle unterbinden oder verzögern, wenn halt dort falsche Eingaben erfolgen. Ja. Kannst du da zu den Admin-Sachen eventuell oder zu den geführten Touren oder so ein bisschen was sagen? Hast du das dir selber angeguckt oder kannst du da eine Empfehlung dazu abgeben?
Zu den Administrationseinstellungen?
In der Dokumentation war dort auf der linken Seite,
genau, ja, genau.
Dann hast du ja die geführten Touren oder so, also sprich, man beschäftigt sich erstmal mit dem System, wie kann ich das einstellen, was sind da für Dinge, die ich eigentlich als Admin dann, wenn ich das betreiben will, auch wirklich beachten sollte.
Ja, hier darauf eingehen, genau, es gibt den Admin, der alle Rechte hat im Prinzip und dann verschiedene Benutzer anlegen kann und dann entscheiden kann, okay, wer soll jetzt auf was Zugriff haben, dann die Applikationen, die darunter liegen und die Services, die benötigt werden. Genau, und dann, wie gesagt, kann ich auch einstellen, okay, möchte ich, dass das gesamte Internet darauf Zugriff hat, möchte ich, dass es nur intern, also für meine Familie, für meinen Verein sichtbar ist, die Anwendung. Das wird ja hier eigentlich ziemlich gut erklärt. Genau. Ansonsten, ja, weiß ich jetzt nicht, wie ich noch da weiter drauf eingehen soll.
Machen wir es noch weiter.
Vielleicht mal ein anderer Aspekt. Ich war in der letzten Zeit sehr überrascht, dass Leute aus dem Club mir gesagt haben, oh nee, E-Mail-Server selber betreiben will ich nicht, das ist mir zu anstrengend. Und wie sind denn jetzt deine Erfahrungen? Benutzt du Juno als Mail-Server für dich privat? Wie funktioniert das vielleicht auch für die Familie oder für einen anderen Personenkreis? Funktioniert das einfach so, alles cool, oder Gmail kann man leider nicht mehr anschreiben, weil solche Fragen.
Ja, es ist, ja, darauf, das ist ein guter Punkt, weil ich auch auf Schwierigkeiten gestoßen bin. Also sowohl bei E-Mail als auch bei Friendica, was ich installiert habe, da einige Fehler aufgekommen sind, als es eine neue Version gab und ich dann auch Schwierigkeiten hatte, das Problem zu lösen. Das heißt, man ist auch ein bisschen gebunden an die Menschen, die die Pakete bereitstellen, dass das gut funktioniert und dass auch selbst irgendwie die Motivation vorhanden ist, um richtig da reinzuschauen und um die Probleme zu lösen. Beim Mail-Server ist es mir auch schon so passiert, dass ich Menschen geschrieben habe, aber dann die Mail nicht ankam. vielleicht liegt es an mir und nicht an Why You Know Host. Ich meine, ich bin ja auch gerade noch so am Lernen, aber genau, ja, ist tatsächlich auch so, dass es Schwierigkeiten gibt, aber natürlich auch Verbesserungspotenzial vorhanden ist, also dann solche Dinge genau verbessert werden können und gelöst werden.
Ja. Ja, was ich mich vorhin noch gefragt hatte, ist, wie kümmert sich denn Juno-Host um das Thema Transportverschlüsselung, also TLS, HTTPS, geht das dann über Let's Encrypt, was muss man da alles machen? Also, das ist ja dann auch schon wieder ein Thema, wo man als Einsteiger wahrscheinlich vielleicht ein bisschen vor Fragezeichen steht und ja.
Im Grunde genommen müsste ich in der Lage sein, das hier zu zeigen, da wenn ich eine Domäne habe, ich über Let's Encrypt das Zertifikat installieren kann, sodass HTTPS, genau, kann ich hier über Zertifikat. Hier gibt es natürlich noch auf dem Demo-Server einige Probleme und einige DNS-Einträge sind vielleicht noch falsch, aber im Grunde genommen würde ich hier einfach auf Installation des Let's Encrypt-Zertifikats gehen und dann in der Lage sein, Let's Encrypt zu nutzen.
Ja, ja, ich finde es auch interessant aus einer Perspektive, um sich Apps mal anzugucken. Also da kam ich irgendwie so, wow, krass, das sind ja mittlerweile richtig viele Apps. Dachte, okay, vielleicht installiere ich mir das auch mal, um einfach auszuprobieren, wie ist so Paperless, NGX, kann man das benutzen oder, ne, also diese ganzen Sachen. Und ich habe ein anderes Tool mal benutzt, es gibt ja ein paar dieser Formate, und zwar das heißt CapRover, um einen Staging-Server einfacher aufzubasteln. Und ich frage mich so ein bisschen, wie ist es da denn so mit der Paketierung? Also kann ich da relativ einfach und automatisiert auch quasi dann in dem gleichen Setup sozusagen ein Paket von mir selbst. Also sind wahrscheinlich alles Docker-Files, denke ich mal. Und geht das auch relativ einfach, so ein bisschen die Frage, das Paketieren?
Also ich habe selbst noch kein Paket paketiert. Ich weiß aber, dass Docker nicht verwendet wird, sondern Juno-Host eine eigene Paketierung verwendet. Und ich bin mir sicher, dass du in der Lage bist, dein eigenes Paket zu erstellen und es dann auch in das Repo einpflegen kannst. Da bin ich aber, habe ich noch also zu wenig Informationen oder Fähigkeiten.
Danke. Also ich weiß auf jeden Fall auch, dass die Pakete, da gibt es dann Shell-Skripte oder Python-Skripte oder so, ja, mit denen man das machen muss, muss man sich schon an deren Standard halten. Ist nicht ganz so einfach auf jeden Fall wie Docker, und das wäre auch nochmal ein bisschen meine Frage, ob da jemand eine Einschätzung hat. Einmal war ich halt so ein bisschen, bin ich ein bisschen verunsichert darüber, wenn man überhaupt über HTTP krasse Serverkonfigurationen machen kann, ob das nicht schon quasi eigentlich ein unverantwortliches Sicherheitsrisiko ist oder nicht, einfach weil es quasi die Angreifbarkeit erhöht. Das habe ich mich gefragt. Und das andere wäre auch, ob dieses dann auch nicht in Containern verpackte, die nicht in Container verpackte Programme, die quasi im Endeffekt einfach auf Debian installiert sind, ob das nicht auch quasi für ein Sicherheitsrisiko dann zwischen unterschiedlichen Apps ist, die man da eventuell installiert hat. Und dann irgendwann so komplex wird oder so wenig greifbar, dass es eigentlich gefährlich ist.
Bezüglich der ersten Frage, die würde ich abgeben an Menschen, die Informatik studiert haben und das in der Tiefe begreifen, da ich mich nicht in der Lage sehe, das richtig einzuschätzen. Genau, ich bin selber noch am Lernen, ich bin selber noch am Herausfinden und finde, das ein valider Punkt, den es zu beachten gibt und was sich genau angeschaut werden sollte.
Hallo, ich habe Informatik studiert. was die Fragekonfiguration über HTTP angeht, was ich jetzt noch nicht gesehen hatte, und ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass das ein Demosystem ist, ist, dass da keine Zwei-Faktor-Authentifizierung drin ist, also sowas wie TOTP oder so. Das fände ich wahrscheinlich an der Stelle am bedenklichsten, weil ansonsten, wenn du jetzt sagen würdest, du machst deine Konfiguration stattdessen über SSH, ist es halt die Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass du deinen SSH-Key hast als der Besitzfaktor und halt das Passwort dafür als der Wissensfaktor. Und das kannst du halt eigentlich auch darstellen, indem du halt zu dem Login noch ein TOTP dazufügst und dann hast du eigentlich, also sehe ich jetzt nicht fundamentalerweise, wie das mir die Sicherheit erhöht. Ich würde dann im Zweifelsfall sogar sagen, so ein Admin-Interface ist erstmal sicherer, weil es mehr einschränkt, was du machen kannst, während so ein SSH-Login natürlich im Zweifelsfall die Schlüssel zum Königreich sind, inklusive Root und Whatnot. Jetzt habe ich leider die zweite Frage vergessen, hier gerade noch diskutiert. Docker, genau. Das ist vielleicht eher eine Kritik, die du an Debian üben kannst, denn in die meisten Distributionen heutzutage verwenden ja Systemd und Systemd hat im Prinzip all dieselben Funktionen, die auch Docker hat, um Access zuzunageln. Für die eigenen Systemd-Komponenten wird das auch gemacht. Also wenn du als Angreifer jetzt irgendwie schaffst, über den NTP-Angriffswinkel Systemd Timesyncd zu exploiten und dort irgendwie Rechte zu bekommen, dann kannst du halt einfach absolut gar nichts machen, außer die Uhr umstellen, weil halt das Ding so mega zugenagelt ist und nicht mal ins Filesystem irgendwie Zugriff hat, außer halt irgendwie auf sein eigenes State-Verzeichnis irgendwo. Und das kannst du grundsätzlich auch machen. Ich weiß zum Beispiel NixOS wird das sukzessive immer mehr gemacht, dass die Units angepasst werden. Dementsprechend, naja, die haben es glaube ich auch ein bisschen einfacher, weil die halt auf die Config auch Zugriff haben und dann sowas festlegen können, wie zum Beispiel welche Pfade dürfen nur noch gelesen werden oder nicht. In anderen Distros ist das glaube ich noch nicht so weit verbreitet und das wäre im Zweifelsfall eine Sache, die man Debian fragen kann als weitergehendes Argument. Aber ja, Docker ist halt einfach nur der eine Standardweg dafür, aber es gibt natürlich auch andere Methoden.
Dankeschön.
Wir gehen wieder zurück zu einer bekannten Quelle.
Ja, ich hatte von auch noch am Anfang gleich so einen Gedanken Richtung, also muss man immer alles selber hosten, beziehungsweise kann man das nicht auch bündeln, also man muss sich halt echt überlegen, was braucht man eigentlich, ne? Also was will man nutzen, es gibt tatsächlich auch, das ist natürlich immer eine Frage des Vertrauens, wen man vertraut natürlich, aber es gibt durchaus auch Services online, die bieten zum Beispiel, was du vorgestellt hast, das Luffy, diesen Ende-zu-Ende verschlüsselten Datei-Upload an, sowas wie AdminForge oder auch disroot.org. Die bieten auch viele dieser Dienste, die hier auch bei Unohost sind, auch an und die machen das auf einer relativ großen Skala, also die das mit, dem, mit der Administration und die wissen im Zweifel auch besser, was man tut oder was die tun. Natürlich muss man denen auch vertrauen, aber ich würde halt mal empfehlen, auch mal solche Sachen sich anzugucken. Man muss nicht für jeden Krimskrams jetzt selber einen Server betreiben irgendwie und das, man muss ja auch heutzutage ja immer mehr auch Richtung Ressourceneffizienz gucken und das sind ja alles Sachen, die 24/7 laufen und laufen sollen und das, auch wenn es nur ein Raspberry Pi ist, aber wenn das irgendwie gefühlt jeder macht, dann ist das auch nicht wirklich nachhaltig, meiner Meinung nach. Mhm. Also nur mal so ein Gedankengang, ja, auch über Alternativen.
Das ist auf jeden Fall ein valider Punkt und ich denke nicht, dass jeder Mensch irgendwie ein eigenes Why-You-Know-House betreiben sollte. Gerade aber jetzt auch ein bisschen im Kontext zu Mastodon und der Entwicklung zu eher wenigen Instanzen, die dann sehr groß sind, kann YouKnowHost eine Möglichkeit sein, das zu föderieren oder dezentralisieren. Im Sinne von, anstatt dass wir uns auf eine große Instanz, Mastodon.world oder so verlassen, ermöglicht mir YouKnowHost vielleicht, wenn ich da die Motivation habe, wenn ich das Interesse habe, die Fähigkeiten, dass ich dann meine eigene Instanz betreiben kann und wir das Prinzip von Föderierung, Dezentralisierung besser umsetzen können.
Ja, danke, dass du uns dass du gezeigt hast. Als ich damals meine ersten Einstiege in Linux gemacht habe, habe ich mir nicht so richtig zugetraut, die ersten Server zu betreiben. Für lange Zeit war das alles so magisch und ich hätte gerne mal diese Klicky-Bundi-Oberfläche gehabt, die es unter Windows gab, die einem das Gefühl vermittelt hat, dass das schon so richtig ist, wie man es gemacht hat. Und für die ersten Schritte finde ich das sehr spannend, mehr Leuten den Zugang zu geben, es auszuprobieren. Und ich glaube, es ist ein tolles Hilfsmittel, um die Werkzeuge kennenzulernen. Und irgendwie müssen ja auch die Administratoren heranwachsen, die dann die großen Kollektive betreiben, die für andere vertrauenswürdig die Infrastruktur bereitstellen. Also von daher finde ich das super interessant. Mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich selber ein bisschen mehr weiß. Und ich hätte auch die Frage gehabt, wie ist das denn, wenn ich meine eigene Software jetzt hier bei YouKnowHost einpflegen will? Die Frage kam ja schon so ähnlich. Und du hast vorhin über die Dokumentation, bist du drüber gesprungen, bei sich beteiligen, gab es einen Punkt zu paketieren? Ich hätte auch gefragt, ob du das schon mal gemacht hast, das hast du jetzt schon beantwortet, aber vielleicht dann die Frage anders. Hättest du Lust, es mal gemeinsam auszuprobieren, vielleicht auch mit den anderen, die hier im Raum Interesse hatten, mal zu gucken, ob wir eigene Software sinnvoll paketiert kriegen. Ich denke, das ist eine Plattform, wo man das gut anderen zugänglich machen kann.
Mhm. Auf jeden Fall. super gerne. Also da ich selbst noch in der Ausbildung bin und die Motivation habe, zu Projekten beizutragen, bin ich gerne bereit, ein YouKnowHost-Paket zu paketieren beziehungsweise zu lernen, wie das funktioniert.
Wir können noch eine letzte Frage machen, sofern noch eine Hand hochgeht. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich mich bei allen Diskutanten für die lebhafte Fragerunde und bei unserem Vortragenden Aaron.